Zunächst einen recht herzlichen Gruß von hier aus. Ich bin dankbar, dass ich wieder einen Dienst tun kann, auch wenn ich noch etwas erkältet bin. Aber ich denke, dass Sie mich gut verstehen können und wichtig ist, dass das, was inhaltlich gesagt werden soll, unsere Herzen berührt. Ich habe vor einigen Jahren schon einmal dieses Thema gehabt, Christus, unsere Weisheit und Erkenntnis. Ich habe das Thema nochmal aufgegriffen und möchte es unter einem anderen Aspekt hier enthüllen. Und zwar geht es mir jetzt darum, dass dieser Geist der Weisheit und Erkenntnis uns Unterscheidungskriterien gibt. Denn wenn wir diesen Geist der Weisheit und Erkenntnis nicht besitzen, dann werden wir zum Teil auf einer anderen Ebene geführt und es kann sogar passieren, dass wir das Ziel nicht erreichen. So möchte ich das herausstellen, was von der Schrift her das Original jeweils ist, aber auch aufzeigen, wo heute die Tendenz besteht, dass dieses Original verfälscht wird. Und leider, muss ich sagen, nimmt immer mehr ein falsches Evangelium in verschiedenen, auch bibelgläubigen Gemeinden den Platz ein. Entscheidungs- und Unterscheidungskriterien brauchen wir also. Und ich möchte anhand von 5 Punkten das darlegen. Es geht also einmal um Gott, den Christus und den Verführer, den Lichtsengel. Es geht um das Heil, das uns durch Jesus Christus angeboten wird. Und wie dieses Heil durch menschlich, gesetzliche, ja auch irreführende Inhalte verdunkelt wird. Dann um die Gemeinde, darüber habe ich das letzte Mal gesprochen, ich will das kurz nur noch aufgreifen und möchte auch da nochmal einige Worte dazu sagen. Und schließlich geht es um die Frage der Geistesführung, der Geistesleitung und noch einige praktische Konsequenzen daraus wollen wir ziehen. Ich weiß, es ist ein vielschichtiges Thema, aber ich möchte, weil Sie ja auch bibelgläubig sind und die Schrift kennen, einiges Zentrale darlegen. Also zunächst einmal ist wichtig, dass wir die Einmaligkeit unseres Gottes, des Vaters, unseres Herrn Jesus Christus erkennen und Christus selber. Ich will Ihnen gerade ein Beispiel bringen, was sich bei uns in der Nähe von Heilbronn ereignet hat. In einem Gefängnisgottesdienst hat ein evangelischer Pfarrer einen muslimischen Gefangenen mit nach vorn gebeten. Der durfte aus dem Koran lesen und beide haben zusammen ein Gebet gesprochen. Dann stand jemand auf, der musste zuvor, weil er von außen kam, beantragen, bei einem solchen Gottesdienst dabei zu sein und der hat einen Leserbrief nachher geschrieben und von daher weiß ich das. Und fragte dann, ja, gilt das Wort nicht mehr, dass Jesus der alleinige Mittler ist oder Apostelgeschichte 4,12, es ist in keinem anderen das Heil als in Christus. Und wissen Sie, was der Pfarrer sagte? Sie sind ein wirrer Mann und hat den aus dem Gottesdienst heraus verwiesen. Stellen Sie sich mal vor, so werden heute die Tatsachen verkehrt. Keine Sachargumente, übrigens merken Sie das gleich mal hier, wenn ich so etwas anspreche. Keine Sachargumente, ja, sondern hier wird emotional oder sogar aggressiv reagiert. Ich habe Ihnen das letzte Mal, das glaube ich auch schon erzählt, bei uns war ein führender Evangelikermann und hielt einen Vortrag zu dem Thema, wie langweilig dürfen Gottesdienste sein, ja, und ich bin hinterher aufgestanden und habe also auch gefragt, geht es um diese Frage hier oder ist die Frage Geist oder Fleisch? Da hat er mir gesagt, naja, Sie haben Ihre Kragenweite. Nein, nur wenn wir das Original kennen und was damit zusammenhängt, das Heil und die Erlösung, dann können wir von der Schrift her Klarheit beziehen. Das heißt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Er ist Jesus Christus, 1. Korinther 3, Vers 11. Und wenn schon der Grund nicht mehr stimmt, wie kann man dann darauf aufbauen? Oder wenn wir uns Kolosser Kapitel 1 ansehen, ein bekanntes Wort, das wir aber uns immer wieder verinnerlichen müssen. Kolosser 1 von Vers 15 an. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Kreaturen. In ihm ist alles erschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist. Sei es das Sichtbare oder Unsichtbare, sei es Thron oder Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Und es hat Gott gefallen, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen. Und er hat das All versöhnt. Und das sind so viele Aussagen, darüber könnte man ein Seminar halten. Ich habe auch hier schon das zum zentralen Inhalt meines Dienstes gemacht. Aber wir müssen uns das immer vergegenwärtigen. Dieser Gott, dieser Jesus Christus, kennt keine vergleichbare Größe. Und mich wundert schon, dass bei uns, auch im Schwabenländle, das ja nun auch pietistisch geprägt ist, ja, ein evangelikaler Dekan am Schluss des Gottesdienstes einlädt zum Besuch einer Moschee, die in Schorndorf besteht, ganz in der Nähe meines Wohnortes. Aus unserem Hauskreis eine Schwester, die bei dem Gottesdienst zugegen war, hat hinterher einen Brief geschrieben. Ja, hat er gemeint, er hätte nicht anders gekonnt, er stände unter Zugzwang. Aber als Dekan muss man eine gewisse Freiheit doch haben und muss auch Konsequenzen auf sich nehmen. Liebe Geschwister, unser Herr ist gezeugt nach Psalm 2, Vers 7, nicht geschaffen. Übrigens, im Koran wird das geleugnet, dass Jesus gezeugt geboren ist. Er ist ein Geschöpf. Ja, er ist vor allem, er ist auch der Schöpfer des Alls, der Erhalter und das Ziel. Und vor allen Dingen, das werde ich nachher auch nochmal in Verbindung mit der Gemeinde darstellen, er ist das Haupt des Leibes. Wir haben also eine andere Beziehung zu unserem Herrn und Heilern und Erlösern, als dass irgendwo nur fromme, religiöse Menschen zu ihrem Gott haben können. Da besteht immer eine Distanz. Kein Moslem, das habe ich schon oft gesagt, hat Heilsgewissheit. Und übrigens auch im Katholizismus ist das eine Frage. Wissen Sie, dass der jetzige Papst keine Heilsgewissheit besitzt? Das ist alles noch irgendwie offen. Ist doch klar, wenn so viel getan werden muss, wenn man ein Heiliger sein muss, mit ganz besonderen Vorzügen Wunder getan haben, nicht? Dann ist das ja im Sinne einer Eigenleistung einzubringen, wenn jemand das Ziel erreicht. Liebe Geschwister, es ist im Grunde von der Schrift her so einfach. Erstens, wenn wir diesen Gott kennen, wenn wir wissen, Christus hat uns erlöst, wir brauchen nicht erst heilig gesprochen zu werden, wir sind Heilige in Christus und Geliebte. Ja, in ihm ist die ganze Fülle leibhaftig gewesen. Und es ist alles durch ihn versöhnt. Das sind nur einige dieser Aspekte. Ich darf es nochmal sagen, wir brauchen die Kenntnis dieses Originals. Nur wer da Bescheid weiß, kann eine Fälschung erkennen. Wer aber das Original nicht kennt, der wird auf allerlei Wind der Lehre hereinfallen. Darum dürfen wir dankbar sein, dass er vor allem ist, dass er der Erstgeborene aus den Toten ist. Das werde ich heute Abend noch einmal darstellen. Ich bin die Auferstehung und das Leben, hat unser Herr gesagt. Darum gibt es da nichts Vergleichbares und auch keine Konkurrenz. Ich darf das nochmal sagen, was ich hin und wieder einbringe, aber die meisten Protestanten wissen das auch nicht, ja, dass Maria zur Miterlöserin in vielen Fällen im Schrifttum gestaltet wird. Und es hat jemand jetzt mal geschrieben in einem Buch auch, wo es um die Analyse der verschiedenen christlichen Richtungen geht, dass etwa im Jahr 100 Millionen Katholiken zu bestimmten Marienstätten gehen, wobei es kaum Stätten gibt, die auf Jesus Christus hinweisen. Das wäre dann auch nur das Heilige Land. Da gibt es angeblich weinende Statuen der lieben Jungfrau und mancherlei angebliche Wunder. Und da müssen wir uns auch sagen lassen, dass am Ende dieses Zeitalters viel Verführung sein wird. Darum noch einmal meine Mahnung, auch die Mahnung der Schrift, lasst euch nicht verführen und prüfet alles. Dieser Herr ist der, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Kolosser 2, Vers 3. Das ist ja das Zentralthema für heute Nachmittag. Alle Schätze der Weisheit. Und wem Weisheit mangelt, der darf bitten und zu unserem Herrn kommen. Und der schließt ihm auf, was an Erkenntnis mangelt. Und Erkenntnis ist nicht nur Kopfwissen, sondern ist eine enge Beziehung. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den Vater und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen, nach Johannes 17, Vers 3. Also eine enge Beziehung besteht zwischen unserem Herrn, Heiland und Erlöser und uns, zwischen dem Haupt und der Gemeinde. Das sind wunderbare Aussagen, die uns das Wort Gottes immer wieder vermittelt. Und darum dürfen wir uns freuen, dass wir unseren Herrn und Heiland haben dürfen. Und wir dürfen von Epheser 1, Vers 3 her etwas Wunderbares mitnehmen, wenn es dort heißt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wir sind bereits in ihm mit hineingenommen in die Fülle des ganzen Segens. Ach, was sind das oft für armselige Anstrengungen, die Menschen unternehmen müssen, um irgendwie diesem großen Gott, auch wenn er unter christlichen Decknamen da erscheint, was sie unternehmen müssen, um ihm zu begegnen. Nein, wir dürfen wissen, sogar in ihm zur Sohnschaft bestimmt. Und damit sind wir auf dem zweiten Punkt schon angekommen, nämlich die Frage nach dem Heil und der Erlösung. Ist das Werk vollbracht? Als Jesus ausrief am Kreuz auf Golgatha, es ist vollbracht. War da wirklich alles vollständig oder muss da noch was geschehen? Auch das darf ich nochmal sagen. Nach katholischer Lehre ist zwar der Anfang des Heils geschehen, aber durch die ständige Wiederholung dieses Opfers, es ist ein unblutiges Opfer, das im Zusammenhang mit der Eucharistiefeier geschieht, ja, muss noch immer etwas geschehen. Darum auch der Schatz der Heiligen. Darum das Anrufen der Heiligen. Es genügt nicht allein an Jesus Christus zu glauben. Nicht? Was sagt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 30? Er ist uns gemacht zur Weisheit. Und was beinhaltet denn diese Weisheit alles? Die Gerechtigkeit, die Heiligung und die Erlösung. Nicht? Da müssen wir nicht diese Heiligung erst machen. Sicher ist es dann ein Prozess. Liebe Geschwister, wenn nur die Akzente verlagert werden, die Prioritäten verschoben werden, dann ist das Bild des Heilandes, des Erretters, des Erlösers unklar und das Heil, das damit zusammenhängt, wird in Frage gestellt. Darum dürfen wir bekennen, Dank sagen dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. Kolosser 1, Vers 12. Dieses Heil, diese Erlösung, die reicht so weit, ich sage es noch einmal, dass sie den größten Sünder, den Mörder und Verbrecher genauso gerecht spricht wie einen frommen Menschen, der in einer frommen Familie groß geworden ist. Darum ist auch die Frage, wie weit reicht das Heil, die Erlösung? Jesus Christus ist uns gemacht zur Erlösung, zur Errettung. Ich will einiges auch hier nochmal zusammenfassen, weil ich auch darüber schon oft gesprochen habe, aber es ist in diesem Zusammenhang wichtig, damit wir immer wieder unterscheiden lernen, dass wir auch wissen, wovon wir erlöst worden sind. In der Regel besteht die Einsicht in das Heil Jesu Christi darin, dass Menschen Vergebung bekommen und dann irgendwie in den Himmel kommen. Das ist schon etwas Wunderbares. Aber die paulinische Botschaft, gerade die Botschaft des erhöhten Christus, reicht ja viel, viel weiter. Und liebe Geschwister, dass die meisten Christen dieses Heil, diese Errettung nicht erkennen, beweist die Tatsache, wie man dieses Weihnachtsfest feiert. Wenn der Paulus sagt, wir kennen nun niemand mehr nach dem Fleisch, dann geht es um den erhöhten Christus. Dann dürfen wir dankbar sein, dass Jesus Fleisch geworden ist. Dann muss aber auch zugleich das Kreuz mit einbezogen werden und seine Auferweckung. Und das ist ja auch schon eigenartig, dass übrigens bei Marienerscheinungen sehr oft, auch in Fatima ist das passiert, ja, diese Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm erscheint. Da muss doch jeder, der einigermaßen Schriftverständnis hat, sagen, das ist Verführung. Dieser Herr, der erscheint nicht mehr auf dem Arm der Maria als Kindlein. Und genauso machen es dann aber auch die Protestanten, wenn sie dieses Kindlein in der Krippe jetzt verehren. Es ist ja nicht mehr. Oder sehen Sie das anders? Bitte, wir dürfen dankbar sein. Aber es macht doch auch niemand, wenn sie Geburtstag feiern, ja? Dass sie dauernd nur das Bild des Babys da betrachten, vielleicht noch ein paar Windeln als Reliquien aufheben und sich daran freuen. Ja, ich muss es mal so sagen, was eigentlich da geschieht, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass Jesus Christus gekommen ist, dass er uns erlöst hat, dass er aber jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Und darum ist es mehr als dieses Kind ist gekommen zu uns, um dann die Liebe Gottes zu vermitteln. Das ist klar. Aber wie kann man, wie bei uns zum Beispiel in der Gemeinschaft, den Weihnachtsgottesdienst unter ein Thema stellen, das so lautet, der heruntergekommene Gott. Hätten Sie da auch ein bisschen Bauchweh gekriegt? Also ich muss ganz offen sagen, da bin ich nicht hingegangen. Der heruntergekommene Gott. Das ist immer so etwas Provozierendes. Sicher darf man Menschen, die außenstehend sind, schon mal etwas provozierend ansprechen, aber nicht auf diese Art und Weise. Es ist fast blasphemisch. Nicht? Wenn einer heruntergekommen ist, dann ist das doch immer seine Schuld. Nein, es geht um den, der die Last der Schuld getragen hat, der unsere Sünden getilgt hat. Aber nicht nur dies, das betone ich immer wieder, er hat auch das Wurzelproblem gelöst. Freigemacht vom Gesetz der Sünde, also von dem Prinzip der Sünde. Und die Sünde hat den Sitz in unserem Innersten. Es geht um den total verdorbenen Menschen. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Alle haben sie gesündigt. Auch da übrigens gibt es Unterschiede, auch in der katholischen Theologie. Da ist der Mensch nicht total so verdorben, sondern es ist immer noch ein Licht da und das muss nur entfacht werden. Und das geschieht ja dann durch die Kindertaufe. Da wird die Sünde weggenommen und ein im Katholizismus getauftes Kind ist ein Kind Gottes. Es geschieht aber alles durch Sakramente, durch Rituale. Und vor allen Dingen die Befreiung vom Ich, von unserem dicken Ich. Nach Römer 7, 24, 25 wird das ja bei Paulus so deutlich zum Ausdruck gebracht. Elender Ich, Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem Todesleid? Ja, nicht weil er verspürt hat, das Gute, das ich will, vollbringe ich gar nicht. Er hat diesen totalen Zerbruch erlebt. Und auch bei Luther war das so. Wie kriege ich diesen gnädigen Gott? Nur der Mensch, der so wirklich fragt, der wird das Heil in Christus annehmen. Übrigens, auch die positive Seite. Bei uns in der Nähe ist die Karmelmission. Vielleicht haben einige davon schon gehört. Die arbeitet sehr stark unter Moslems. Es ist ein großes Fragen in muslimischen Ländern. Gerade auch auf dem schwarzen Kontinent, wo der Islam versucht, die Herrschaft zu gewinnen, fragen immer mehr Moslems nach dem wahren Gott. Es gab wirklich erfreuliche Berichte darüber, wie dann aber auch diese Menschen alles in Kauf nehmen, aus der Familie ausgestoßen zu werden, das ist nicht nur so eine einfache Sache. Nicht? Was kostet es diese Menschen, die dann das Heil in Christus annehmen und die dann aber auch bereit sind, für diesen Christus zu zeugen? Weil eben dieses Heil in Christus an die Wurzel herangeht und das alte Ich mitgekreuzigt ist, darum rechnet euch dafür, dass ihr der Sünde abgestorben seid. Und was ihr nun lebt, das lebt in dem Glauben des Christus, in einem neuen Leben. Und dass wir freigemacht worden sind, auch vom Gesetz des Todes und schließlich von der Herrschaft Satans. Wir sind nach Kolosser 1 versetzt, aus dem Reich der Finsternis hinein, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und weil wir das erfahren haben, können wir auch den Unterschied zwischen dem Einst und dem Jetzt ganz klar registrieren. Wir stehen nicht mehr in der Finsternis. Und Paulus bringt ja diese Alternativen so wunderbar in 1. Thessalonicher Kapitel 5. Er redet die anderen da draußen an als Kinder der Nacht. Und diejenigen, die glauben, sind die Kinder des Tages. Die in der Nacht leben, leben in der Finsternis. Sie schlafen, sind unnüchtern. Aber die Kinder des Tages sind, haben das Licht, die Weisheit, die Erkenntnis, wachen und dürfen sich des Heils in Christus erfreuen. Und nur wer diese Versetzung erfahren hat und dann sich durch den Geist der Weisheit und Erkenntnis leiten lässt, durch den Heiligen Geist, der kann dann auch erkennen, wo Satan sich in den Engel des Lichts versteckt. Aber wir müssen das immer wieder bedenken, liebe Geschwister, ich habe das hier sicher schon einige Mal erwähnt, gerade diese Stelle, die der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief ja erwähnt. Nicht da kommt eben die Verführung nicht ganz massiv, sodass wir sie als solche erkennen können. Wenn die Verführten wüssten, dass sie verführt wären, werden sie wahrscheinlich nicht unter der Herrschaft des Verführten bleiben. Dazu brauchen wir das echte, das wahre Licht. Und Jesus Christus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Licht und Wahrheit gehören zusammen, er ist auch die Wahrheit. Darum dürfen wir uns freuen, dass wir wissen, dass wir eine Erlösung haben. Dass wir nicht aufgrund unserer religiösen Anstrengungen oder gesetzlichen Handlungsweisen das Ziel erreichen, sondern aufgrund des Glaubens. Dieser Glaube, der uns verändert durch das Heil in Christus. Und weil wir wissen dürfen, wir sind bereits mitgekreuzigt, mitbegraben, mit auferweckt, mit lebendig gemacht, mitversetzt in das Überhimmlische nach Epheser 2, Vers 6. Ja, schon mit Erben sind nach Römer 8, Vers 17. Darum haben wir auch eine ganz andere Basis. Wir dürfen vom Heil und von der Erlösung ausgehen. Alle anderen, gesetzlich frommen Leute oder Religiösen, die müssen dauernd zu diesem Heil hin arbeiten. Und ob es dann langt, das ist dann doch bei vielen die Frage. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit unserer Nachbarin, eine liebe, feine Frau, die sich sehr einsetzt, war im Kirchenvorstand und arbeitet noch in verschiedenen sozialen Einrichtungen der Kirche und auch der Gemeinde mit. Und jetzt, als wir sie eingeladen haben, fragte sie, ja, kann ich wissen, wenn ich sterbe, sie ist nun auch jetzt schon um die 70, kann ich wissen, dass ich dann im Himmel bin? Ja, das ist eine Frage, die doch manche umtreibt, manche auch gar nicht. Aber wer so fragt, der kann dann auch eine Antwort bekommen. Was bekommt denn ein Mensch für eine Antwort, wenn er zu Jesus kommt, in Nöten der Sünde, der Schuld ist? Glaube an den Herrn Jesus Christus, sagt der Apostel Paulus, dem Kerkermeister zu Philippi. So wirst du und dein Haus errettet werden. Und das ist genau das, was der Herr Jesus immer wieder in den Begegnungen mit den Menschen der damaligen Zeit tat. Glaubt an das Licht. Oder der da, also der Samariterin begegnet, bezeugt, dass er eben der Messias ist, dass diese Frau diesem Messias glauben solle. Ja, er ist treu, er hat uns erlöst, er hat uns frei gemacht. Und liebe Geschwister, das alles befähigt uns dann auch dazu, in dieser Stellung zu wandeln und das Ziel zu erreichen. Denn die Erlösten, die bereits mit ihm versetzt sind, erwarten dann dieses wunderbare Geschehen, nämlich der Vereinigung von Haupt und Gliedern, wenn Christus kommt, um die Gemeinde zu erhöhen. Den Christus Entschlafenen zuerst und die noch Lebenden werden dann verwandelt, in dem Sinne, dass ihre Leiber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden. Dieses Thema komme ich dann heute Abend noch zu sprechen. So haben wir also als Gemeinde eine herrliche Erlösung und einen wunderbaren Heilsplan Gottes haben wir damit auszufüllen. Auf dieser Grundlage der völligen Erlösung durch Christus kann so die erwählte und berufene Gemeinde in den von Gott bestimmten Werken wandeln, nach Epheser 2, Vers 10. Und sie wird dann von Gott selbst für diese Funktion zubereitet. Und damit sind wir bei der Gemeinde, das wäre der dritte Aspekt. Ich kann das kurz fassen, weil, wie gesagt, ich das letzte Mal ausführlich darüber gesprochen habe. Es war das Thema, diejenigen, die da waren, können sich daran erinnern, ja. Die Vollendung der Gemeinde oder die Entwicklung der falschen Endzeitkirche. Und ich habe damals schon gesagt, es ist, wenn man die Entwicklung verfolgt, ganz tragisch mitzuerleben, wie viele Evangelikale ganz bewusst die Ökumene forcieren. Also der baden-württembergische Bischof, ein evangelikaler Mann, Meyer, der sehr gute Kommentare geschrieben hat, ist in einer Initiative für die Einheit der Christen der zweite Mann nach dem Kardinal Kaspar, der früher in Rottenburg als Bischof tätig war, der verantwortlich ist für die Einheit der Christen. Und wie viele forcieren das? unser Dekan, den ich vorhin schon erwähnt habe, der eingeladen hat, in eine Moschee anlässlich des Tages der offenen Tür. Der hat einen Artikel auch in unserer Zeitung veröffentlicht, wo er sich freut, endlich nun das verwirklicht zu sehen, dass die Christen einen gemeinsamen Kirchentag in Berlin feiern. Das wissen Sie ja nicht, dass es jetzt erstmalig einen ökumenischen Kirchentag gibt. Ich sehe darin leider eine Fehlentwicklung. Und da ist es wichtig, dass wir, wenn wir mal an die Jahreslosung denken, Gott sieht das Herz an, der Mensch sieht das, was vor Augen ist, dass wir auch da die Unterscheidung der Geister feststellen lernen. In den Sendschreiben wird immer deutlich, dass der erhöhte Herr je nach Situation der Gemeinde sich anders vorstellt. Er betreibt konstruktive Kritik, erkennt an, was in Ordnung ist, muss aber aufzeigen, was nicht stimmt. Und gerade in Sardes muss er sagen, du hast den Namen, dass du lebst und bist du. Die Gemeinde war erschüttert darüber. Sie war der Meinung, ist alles in Ordnung. Oder Laodicea, du bist reich, denkst du, ja? Hast alles und weißt gar nicht, dass du arm, blind und bloß bist. Liebe Geschwister, das Gericht fängt am Hause Gottes an. Auch das gehört dazu, wenn wir eine Heilsgewissheit haben, dass wir uns geistig prüfen. Prüft euch, sage ich immer wieder, ob ihr im Glauben steht. Und wer das nicht tut, kann auch das andere nicht prüfen. Wo das scharfe Schwert des Geistes bei uns nicht zwischen Geist und Seele geschieden hat, können wir keine klare Unterscheidung treffen. Und da werden wir den Christus, wo immer er verkündigt wird, ohne Prüfung als solchen akzeptieren. Und was muss der Apostel Paulus der Gemeinde zu Korinth sagen? Ich fürchte um euch, dass ihr sogar einen anderen Geist und einen anderen Jesus annimmt. Also wir dürfen nicht nur, wenn die Vokabel Jesus und Christus erwähnt wird, sagen, dann ist alles in Ordnung, können wir Gemeinschaft machen. Nur dann, nach dem wunderbaren hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, wo der Vater und der Sohn in uns Wohnung gemacht haben, kann die Einheit geschehen. Ich setze ja nicht die Trennungslinie, das macht ja das Wort Gottes. Und ich darf hier nicht Lüge und Wahrheit vermischen zwischen der echten Gemeinde, den Gliedern des Leibes Christi und einer falschen Kirche. Letztlich sind alle Konfessionen, Denominationen in der Regel damit zufrieden, dass die Leute zu ihnen kommen. Oder sage ich das zu viel? Sicher dürfen wir dankbar sein, wenn die Leute kommen. Aber das Kriterium ist doch nicht Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, sondern ist doch, ob ein Mensch eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hat. Er wirklich das Sagen hat in einer Gemeinde oder in einer Gemeinschaft. Darum prüfen. Ich will zum Schluss nochmal diese beiden Stellen auch anführen aus 2. Thessalonicher 2. In einem großen Hause gibt es viele Gefäße. Und da gibt es solche zu Ehren und andere zu Unehren. Und da muss sondiert werden. Es werden ja auch leider die entsprechenden sogenannten Himmelreichsgleichnisse nach Matthäus 13 falsch interpretiert. Zum Beispiel das Gleichnis vom Samenkorn, Senfkorn, das einen großen Baum entfaltet. Da meint man, so wird das Reich Gottes auf Erden gebaut werden, dass endlich einmal auf dieser Erde in diesem Zeitalter alle irgendwie Christen werden. Dass aber die Vögel darin nisten, und die Vögel sind immer etwas Negatives, da kamen die Vögel und pickten den Samen auf, ja? Das wird meistens nicht beachtet. Oder die Frauen, die unter dem Teich den Sauerteich mengt, auch im Blick auf das Königreich im weiteren Sinne, sagen wir Christenheit, da kommt der Sauerteig des Gesetzes unter Pharisäer hinein. Warum müssen wir differenzieren? Und Paulus greift das ja nochmal auf in dem 3. Kapitel des 2. Timotheusbriefs, verursacht Menschen, die da haben, den Schein, die äußere Form der Gottseligkeit, aber die Kraft verleugnen sie. Und worin liegt denn die Kraft? Im Kreuz. Und das Kreuz ist das Zeichen der Scheidung, der Klärung. Das Wort des Kreuzes ist für viele ein Ärgernis oder eine Torheit oder Dummheit. Uns aber ist es die Kraft Gottes. Darum sollten wir also auch in der Gemeinde klare Richtlinien, geistliche Gesetze praktizieren im Sinne der Liebe und der Wahrheit. Bitte nicht verurteilen. Wir können nicht letztlich urteilen über Menschen, die es da im Herzen aussehen. Aber wir sollen Bewegungen und Situationen beurteilen. Prüfet alles und das Gute behalte, also konstruktiv prüfen. Und ein dritter Punkt ist das Wirken des Geistes. Also, dass man nicht alles Geisteswirken von unserem Gott und Vater her heute erwarten darf, nicht alle Zeichen und Wunder, wird durch die Warnung des Apostels Paulus im 2. Thessalonicher 2 ganz deutlich. Da wird sogar zum Ausdruck gebracht, dass die spektakulären Wunder nicht dann von Gott, sondern sogar von dem Widerwirker kommen. Aber nur da, wo die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen wird, so argumentiert Paulus, ja, sendet Gott selber kräftige Irrtümer, dass sie der Lüge glauben. Und das ist doch schlimm, wenn man glaubt, die Lüge sei die Wahrheit. Aber irgendwo fällt dann im Herzen, im Innersten eine Entscheidung. Da hat man ein Signal überfahren. Und ich sage hier, liebe Geschwister, wir müssen die heilsgeschichtlichen Linien kennen und müssen das recht einordnen, damit nicht okkulte Mächte eindringen. Einigen ist sicher der bekannte amerikanische Autor Dave Hunt ein Begriff, der auch jemand ausgelassen hat über die Hure in der Offenbarung, ja, die Frau und das Tier, und der sein letztes Buch betitelt hat Die okkulte Invasion, die unterschwellige Verführung von Welt und Christenheit. Ich will nur mal aus diesem sehr umfangreichen Buch ein paar der Titel nennen, die er in den einzelnen Kapiteln dort auflistet. Ja. Der Einfluss des fernöstlichen Mystizismus, Yoga, transzendentale Meditation nenne ich jetzt dazu. Bis hin in die Medizin, ja, hat man ja solche Tendenzen registriert. Und das hängt auch damit zusammen mit einer holistischen Medizin, also einer ganzheitlichen Medizin. Darüber kann ich mich im Einzelnen jetzt nicht auslassen, das ist ein etwas diffiziles Problem, aber ich will nur darauf hinweisen, wie hier solche Themen angesprochen werden, aufgrund einer Untersuchung, einer Analyse, die wirklich sehr differenziert ist. Oder die Verführung der Jugend, wie das heute geschieht durch die Massenmedien. Und wie immer mehr okkulte Inhalte angeboten werden. Denken Sie doch nur an diese ganzen Harry Potter Filme. Oder Engel, Geister und Marienerscheinungen. Ein Kapitel. Engelerscheinungen. Ich habe Ihnen sicher schon gesagt, nicht, dass auch Mohammed ständig durch einen angeblichen Engel namens Gabriel besucht wurde. Engelerscheinung. Der aber etwas ganz anderes verkündigt, als was der Engel Gabriel im Alten Testament tut oder der Maria vermittelt. Und diese Engelerscheinungen, Marienerscheinungen, nehmen
in einem Maße zu, dass es wirklich, wenn man die entsprechenden Informationen dazu hat, schaudern kann. Und dann ein Kapitel: Okkultismus in der römisch-katholischen Kirche. Scheint hart zu sein. Übrigens hat man diesen Dave Hunt deswegen mal den Katholikenpresser genannt. Er will nur die Wahrheit aufzeigen. Ja? Sicher, dann gibt es auch schon mal Widerspruch. Aber ich habe dieses Kapitel jetzt neulich noch einmal gelesen und muss sagen, er hat recht, vor allen Dingen, wenn man einen ehemaligen katholischen Priester Dalian kennengelernt hat. Ich habe zweimal mehrere Stunden mit ihm gesprochen und Geschwister aus unserem Hauskreis sind auch zu Veranstaltungen hingegangen. Dann kann man nur darüber staunen, wie wenig Einblick in manches Okkulte, das spiritistische Wesen dort genommen wird. Oder was um die Jahrtausendwende ja wir auch irgendwie mitbekommen haben, nicht? Dieser ganze Wahnsinn der Jahrtausendwende mit all den Zukunftsprognosen, das greift er nochmal auf. Und dann vor allen Dingen, das hängt mit dem Thema zusammen, die zukünftige Weltregion, Religion. Im Zusammenhang also mit der Globalisierung politisch, wirtschaftlich und religiös weist er darauf hin, nicht? Das habe ich letztes Mal getan, wie diese Einheitskirche kommt, aber nicht auf der Basis der Wahrheit, sondern tatsächlich der Lüge. Darum, liebe Geschwister, brauchen wir einen klaren Blick in unserer Zeit, wie denn der Heilige Geist auch wirkt. Und das möchte ich in diesem zweiten Teil noch einmal an ein paar Stellen deutlich werden lassen. Es ist derselbe Heilige Geist, der seinerzeit über dem Wasser brütete und die Schöpfung mitgestaltet hat. Ganz klar, ist derselbe Heilige Geist, der seinerzeit in Israel wirkte, der Zeichen und Wunder tat und der auch einen Simson befähigte, der aber auf ihn kam, sodass er mit einem Eselskinnbacken 1000 Philister erschlug. Und da sage ich manchmal, das könnten wahrscheinlich heute die Israelis gut gebrauchen, nicht? Solche Männer. Aber sie setzen ja viel mehr auf Heer und Kraft, noch nicht auf den Geist Gottes. Und als der Jesus, als Messias in seinem Volk wirkte, hat Gott ihn legitimiert durch Zeichen und Wunder. Ja, der Heilige Geist kam auf ihn, wie eine Taube haben. Vor allem der Johannes, der Täufer, ihm diesen Geist wahrgenommen. Nun müssen wir aber sehen, dass diese Art noch vor dem Heil und der Erlösung in Christus geschah. Hebräer 1, und da könnten wir genauso Eigenschaften über Christus entfalten wie in Kolosser 1, was ich vorhin getan habe. Da heißt es ja, Gott hat früher manchmal und auf mancherlei Weise geredet. Nun aber hat er zuletzt geredet durch Christus. Und der Heilige Geist hat nach Johannes 16 primär die Aufgabe, Jesus Christus und sein Heilswerk zu entfalten. Wenn wir das begreifen, dass er Christus groß macht, aber auch uns daran teilhaben lässt, dass dieser Heilige Geist von Christus es nimmt und uns vermittelt, das ist so gewaltig, dass die Kraft der Auferstehung durch den Heiligen Geist in uns wirkt. Denn das ist noch mehr als Krankenheilung. Der auferstandene Christus in uns. Und vor allen Dingen ist dies jetzt der Geist, der in unseren Herzen wirkt. Da tat dieser Geist, der Herr, der Lydia das Herz auf. Und nun will er organisch Frucht des Geistes wirken. Das ist etwas Entscheidendes, das konnte damals der Heilige Geist wohl bei dem Simson nicht erreichen. Zumindest hat er das an sich nicht geschehen lassen. Und der Geist wirkte damals immer nur punktuell auf den Boten Gottes zu ganz bestimmten Zwecken. Nun aber lebt der Geist Gottes, der Christus verherrlicht, in uns, wirkt in uns und will die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Sanftmut, Keuschheit in uns auswirken. Wenn wir das erkennen, Und so auch beachten, dass dieser Geist nur mit dem Wort Gottes zusammenwirkt und Christus verklärt, dann ist das eine einfache Sache des Glaubens. Christus bewohnt durch den Glauben in unsere Herzen. Das ist, dass der Heilige Geist in uns die Herrschaft bekommt. Und dann gibt es eben so sensationelle, irrlehrerhafte Auffassungen über die Wirkung des Heiligen Geistes. Das wird auch in diesem Buch von Stefan dargestellt. Nicht zum Beispiel dieser Benny Hinn ist ja wahrscheinlich einigen bekannt, nicht einer dieser spektakulären Evangelisten aus Amerika, der hier, wenn er hier vorne stünde, ja, zugleich auch die Lautstärke über das Mikrofon nicht steuern würde. Das hat er in etlichen Veranstaltungen getan. Wir finden ihn aufgedreht und dann wurde Power gemacht und dann fielen die Leute um. Und was er alles teilweise gelehrt hat, will ich nicht weiter vermitteln, aber es sind völlig unbiblische Dinge. Sodass die großen Erweckungen der Völker erfassen sollen, ist nicht eingetreten. Liebe Geschwister, da kommt die Verführung. Und da müssen wir auch prüfen. Prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Wir brauchen diese Unterscheidungen. Und der Geist Gottes wird heute in der Regel in aller Stille, im Allerheiligsten war es dunkel. Wo viel Betrieb noch war, das war ein Vorhof. Gott möchte, dass wir den Anker der Seele im Allerheiligsten festmachen, nach Hebräer 6, Vers 12. Liebe Geschwister, wenn wir da diesen Durchblick immer wieder haben, dann fallen wir nicht auf vordergründige Aktionen ein. Und wo es dann nicht in dem Sinne mit spektakulären Geisteswirkungen geschieht, da passiert eben anders, dass viele jetzt durch Aktionen die Leute angeblich mit dem Geist Gottes konfrontiert werden. Da heißt es zum Beispiel, muss leider sagen, sei in einer freien evangelischen Gemeinde, aber nicht hier, sondern im Süden. Fetzige Musik dröhnt aus großen Boxen. Wird der Spaßfaktor riesengroß geschrieben. Es gibt Videoanimationen auf drei Leinwänden, ein Gewinnspiel. Die Theatergruppe für die Daily Scope, Tanzgruppen und so weiter, verschiedene Bands. Und dann noch ein Sinnlosfilm und so weiter. Das als Angebot, kann das wirklich vom Geist Gottes sein? Bitte, wir müssen einfach sehen, wohin die Entwicklung geht. Liebe Geschwister, ich will nicht das Negative hier dauernd einbringen, aber Sie müssen auch wissen, was passiert in der Welt. Denn wir brauchen das Licht der Unterscheidung doch nur da. Licht, wo Finsternis ist und die auch erkennbar ist. Wenn Sie den Eindruck haben, wir leben nur ringsumgeben vom Licht, brauchen Sie nicht noch zusätzlich Licht. Ne? Licht wird doch nur angezündet, wenn man weiß, wir leben in der Finsternis. Und darum muss ich immer wieder auch auf einige dieser Dinge hinweisen, damit wir eben nicht von einem falschen Geist geführt werden. Damit wir, und ich schließe hier mit Weisheitsstellen ab, o Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unausführbar seine Wege. Ja. Und Paulus muss sagen, ich kam zu euch, Brüder, nicht nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit. Also nicht mit Rhetorik hat er die Leute zu fesseln versucht. Die Weisheit dieser Welt, sagt Paulus in 1. Korinther 3, 19, ist Torheit bei Gott. Die Weisheit aber von oben ist keusch, lässt sich sagen. Und es soll jetzt durch die Gemeinde, den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern kundgemacht werden, der mannigfache Reichtum der Weisheit Gottes. Dass wir das immer wieder tun. Und das hat dann Konsequenzen, dass wir nicht sehen, was vordergründig ist und von daher irgendwie seelisch, emotional begeistern lassen, Manche fragen ja, wir brauchen Begeisterung, sondern dass wir wissen, das Kreuz scheidet zwischen dem Ich und unserem Herrn, zwischen Seele und Geist, dass wir so diese Entscheidungen dann auch geistig treffen. Das ist meine Bitte. Darum lasst uns dieses Wort beherzigen. Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Und dieser Geist lehrt uns auch zu unterscheiden. Ich will nochmal sagen, zwischen dem wahren und dem falschen Gott, zwischen dem Heil der Errettung in Christus und einem gesetzlich manchmal sehr frommen eigenen Handeln. Er zeigt uns auch, wo die wahre Gemeinde ist, die Gemeinde der Erlösten, wo Christus das Haupt ist oder wo es in eine falsche Richtung geht. Er zeigt uns auch, wo ein falscher Geist an der Arbeit ist, wo immer mehr okkulte Mächte Einbruch gewinnen, auch in die Christenheit durch unbiblische Lehren und Praktiken. Und das hat letztens dann Konsequenzen für uns, dass wir immer wieder sehen, lernen mit den Augen Gottes. Wenn wir verändert sind, bestimmt nicht mehr das, was in unserem Herzen als Böses auch sich kundtut, als Kriterium unserer Entscheidung, sondern der Geist Gottes. Und wenn der Herr sagt in Hesekiel 36, ich will dem Volk Israel einen neuen Geist geben, ein neues Herz geben, dann haben wir andere innere, von Gott geschenkte Prinzipien bekommen. Und danach können wir dann auch geistlich urteilen, beurteilen und auch handeln. Möchte der Herr Gnade schenken, dass wir so in seiner Weisheit und Erkenntnis immer mehr gewurzelt und gegründet werden.